AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Riverty, side by side with every payment. Riverty ist das Fintech von Bertelsmann. Familiengeführt, innovativ und immer nah am Menschen. Mit über 4000 Expertinnen weltweit und über 80 Millionen Transaktionen monatlich gestalten Sie Finanzen neu. Ob flexible Kauf-auf-Rechnungslösungen, nutzerzentriertes Forderungsmanagement oder smartes Accounting, Riverty schafft finanzielle Freiheit für jeden. Finde jetzt die passende Finanzlösung für dich auf riverty.com. Riverty, your payment companion.
Riverty. Halli, hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von AI in Finance, dem berühmt-berüchtigten Podcast bei Permanent Banking, wo Sascha Dewald und ich über die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenzen, ja, wir müssen auf künstliche Intelligenz zurückgreifen, berichten und freue mich natürlich wie immer sehr, den Sascha an meiner virtuellen Seite zu haben und ich grüße dich, lieber Sascha.
Moin Mike. Hallo zusammen. Du siehst mich maximal erholt. Ich habe Urlaub, du nicht, ne?
Nee, ich nicht. Und ich stelle gerade fest, es war mit Abstand die langweiligste Intro, die ich jemals gesprochen habe. Aber sei es drum, wir sind
oh,
kurz
ich weiß gar
vor,
nicht. Ah, da,
wir
also,
sind kurz vor...
Die sind fast doch, immer langweilig, die du sprichst.
Deine meinst du jetzt?
Nee, Alter, die sind so peppig. Sagt man das noch, peppig?
Also ich weiß, dass der Editor eine Stunde braucht, deine Intro zu schneiden, damit es sich einigermaßen logisch
anhört. Da ist halt Content drin, Alter. Und halt nicht irgendwie vorgelesen, liebe Gemeinde. Na gut, aber jetzt fang nochmal an.
Wir fangen jetzt nochmal an, aber wir machen die Intro nicht nochmal neu, sondern wir sagen hallo. Kurz vor Ostern, also zumindest hier, auch da, wo du bist. Du hast Urlaub, ich nicht. Und wir haben ganz, ganz viele Themen mitgebracht. Also zunächst einmal sind ganz viele Sachen tatsächlich passiert. OpenAI hat neue Modelle gelauncht. Auch ansonsten gibt es wieder viele News. Wir haben tolle Tools mitgebracht. Ich freue mich schon ein kleines bisschen auf die Tools, sie vorzustellen. Bin ein bisschen aufgeregt. Und wir fangen heute ein klitzekleines bisschen anders an. Normalerweise ist es ja so, was passiert bei OpenAI, was passiert bei Meta, sondern wir haben mal darüber gesprochen, wie gestalten wir unseren Arbeitstag, beziehungsweise wie setzen wir ChatGPT AI in unserem Daily Life ein. Und ich habe ein paar Prompts mitgebracht, über die ich gerne mal mit dir sprechen würde. Du hast ja schon ein paar gesehen, ich habe sie dir geschickt. Und was ich festgestellt habe ist, oder was ich in den letzten Wochen intensiv genutzt habe oder immer intensiver nutze, ist tatsächlich ChatGPT, aber eben nicht mehr mit diesen Standard-Prompts. Also ihr kennt das, ne? Wir machen so ein, mach mal eine Marktanalyse oder liste mir die 10 wichtigsten Banking-Apps in Deutschland auf. Und dann kommt irgendeine Liste und das sieht auch alles irgendwie ganz okayisch aus. Aber wir nutzen ChatGPT, glaube ich, heute immer noch so ein bisschen oder auch Perplexity, wie man googelt. Ja, also manchmal schreibe ich auch tatsächlich so, wie ich googeln würde und wundere mich dann, dass das Ergebnis auch ähnlich ist, wie als wenn es Google mir ausspuckt. Und ich habe da ein bisschen geforscht, hätte ich fast gesagt, so ein bisschen geschaut bei Reddit. Da gibt es ganz viele Subreddits zum Thema Prompting und habe dort einige sehr spannende Prompts mitgebracht. Und direkt vorweg, diese Prompts, die ich jetzt gleich vorstelle, die kann man nicht vorlesen, weil das ist eine ganze DIN A4-Seite Text. Aber man kann so ein bisschen über die Struktur sprechen und was das Ergebnis eigentlich dann ist, was rauskommt. Und ich habe einen wunderbaren Prompt mitgebracht. Da geht es im Prinzip darum, wir alle kennen das, wir müssen uns immer wieder beschäftigen mit dem Thema Marktanalyse, Market Research. Und jetzt wissen wir schon, okay, je umfangreicher man die Aufgabe beschreibt, desto besser ist das Ergebnis. Der Autor dieses Prompts hat sich hingesetzt und hat das nochmal, sage ich mal, auf ein völlig neues Level gebracht, diesen Prompt. Ich weiß nicht, ob ich hier den schon geschickt habe. Der ist wirklich sehr lang. Wir packen es auch später in die Shownotes. Aber was ist eigentlich das dahinterliegende Momentum? Also alle diese Prompts, diese sehr langen Prompts, fangen eigentlich damit an, dass ich ChatGPT erst einmal eine Rolle gebe. Also ich sage, pass mal auf, du bist ein Spezialist in einem bestimmten Bereich, in dem speziellen Prompt, wo es um das Thema Market-Analyse geht, wird also gesagt, du bist ein Spezialist, ein Marketing-Spezialist und bist quasi eine Koryphäe. Und dann gehst du weiter, du sagst halt Verhaltens- und Qualitätsregeln fest, indem du sagst, in deiner Marktanalyse, lasse bitte Annahmen raus, sondern konzentriere dich nur auf die Fakten und hinterfrage die Fakten auch. Und dann sagst du, du gibst Kriterien mit, also du möchtest also ein entsprechend gutes Ergebnis haben, ein sehr valides Ergebnis haben und du gibst einen Toolbox an die Hand nach dem Motto, so sollst du vorgehen. Also schaue erst auf amerikanischen Webseiten, schaue erst bei Wikipedia. Also du kannst also sehr gezielt sagen, wie der Bot in dem Fall vorgehen soll. Und dann gibst du noch eine Time Range vor und eine Research Structure. Also wie willst du den finalen Report haben? Und das Ganze dauert dann, also der Prompt ist wie gesagt wirklich sehr, sehr lang. Und wenn du es dann, dann postest, dann musst du wirklich ein Stück zur Seite gehen, weil es dauert 10, 15 Minuten und das ohne, dass du Deep Research angeklickt hast. Also das ist ganz wichtig, es funktioniert ohne die Tiefenanalyse, sondern ganz normal mit dem ChatGPT 4.0 oder auch jetzt den neuen Modellen einfach reinkopieren, deinen Fokus definieren. Er fragt auch nach, wenn du einfach nur den Prompt stumpf reinpastest, weil dann erkennt er, das Topic ist nicht angegeben und dann werden Rückfragen gestellt. Und dann gehst du zur Seite und kommst so 10, 15 Minuten später wieder und bekommst ein Ergebnis, was 30 Seiten lang ist. Und dieses Ergebnis, ich will ganz ehrlich sein, da sitze ich, wenn ich jetzt eine Marktanalyse mache, also bestimmt einen Vormittag dran. Das ist auf einem Level, wo ich sagen würde, das ist schon zu 80% sehr gut und dann kannst du selber nochmal ins Feintuning gehen, die Quellenangaben gibt es, du kannst dann sagen, okay, das passt nicht oder hier ist was falsch verstanden. Du kannst es natürlich auch immer wieder schärfen und was es halt zeigt, ist, wie krass, also wie gut ein Prompt formuliert ist, desto besser das Ergebnis ist und ich habe für mich immer den Fehler gemacht, also immer so kurze Dinge geschrieben, mach mir bitte das, das war immer so ein Absatz. Und hier ist es so, also insbesondere, wenn man so in den Foren schaut, da gibt es wirklich Menschen, die schreiben 2-3 Seiten lange Prompts. Das als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel habe ich dir mitgebracht, das hast du ja selber mal ausprobiert. Vielleicht kannst du 2 Sätze dazu sagen, zu der tiefen Psychoanalyse.
Ich weiß gar nicht mehr, also du hast mir so viele tiefen Psychoanalysen-Dinger gemacht oder geschickt. Ich habe das alles ausprobiert, auch diesen super langen Prompt, den du mir geschrieben hast und ich dachte, okay, jetzt hast du irgendwas eingebaut, dass ich einen Selbstzerstörungsmechanismus bei GPT, was war das, 4.0, glaube ich, halt irgendwie ausgelöst habe, weil es einfach wirklich so lange gedauert hat. Ich habe den ein bisschen verändert und hatte tatsächlich dann auch so eine Retail-Banking-Marktanalyse daraus quasi gebaut. Aber das, wie du sagst, das ist erstaunlich und gleichermaßen erschreckend gut. Und genau, aber zu den anderen beiden Themen. Also du kannst halt auch tatsächlich so deinen eigenen kleinen Psychologen und Psychoanalyse hier mit einspielen. Ich weiß gar nicht, welcher Prompt war das, der lange...
Ich hatte 2 geschickt. Der eine war relativ kurz. Also das war dieser, der war wirklich kurz.
Das ist die Schwachstellenanalyse, oder?
Genau, nenn mir einfach die fünf größten Schwachstellen.
Das war richtig geil.
Und? Also ja, vielleicht, und sei brutal ehrlich, ne? Genau.
Genau, also der ist relativ easy, ne? Du sagst einfach dadurch, also das geht vor allem für Menschen wie uns beide, die natürlich einfach sehr viel Zeit... und auch einfach Quantität der Prompts mit OpenAI verbringen und dann einfach wirklich konsolidiert über alle Modelle in der Memory-Funktion, was wir beide ja wirklich heavy nutzen seit vielen, vielen Monaten. Und was du dann quasi prompten kannst, ist dadurch, dass du dich an alles erinnern kannst, was ich hier immer geschrieben habe bisher, nenne mir bitte meine 5 größten Schwachstellen, sowohl professionell und persönlich. Und das ist krass. Also dann, das Intro ist, ich lese jetzt nicht meine Schwachstellen vor, aber das Intro ist dann mutig gefragt, auch wenn ich hier nicht urteilen will, kann ich dir basierend auf unseren Gesprächen ein paar kritische Punkte nennen. Bei mir war das Ergebnis leer. Es war leer.
Also bei mir war leer, es gab keine Schwachstellen.
Du sagst noch mal nach. Genau das, was ich dir per WhatsApp geschrieben habe. Anyways, also tatsächlich, ich habe es heute früh meiner Frau auch vorgelesen. Und die meinte, ja geil, voll ins Schwarze. Also da waren so ein paar Business-Themen dabei, da waren aber auch private Themen dabei, die natürlich irgendwie auch in meinen Prompts immer wieder gemixt sind. Und es ist relativ kurz und auch wirklich toll strukturiert. Also du hast dann irgendwie eine Überschrift und dann hast du irgendwie so 2, 3, 4 Sätze, was die ausgemachte Schwachstelle ist. Und dann gibt es so einen kleinen Impuls. Und dann kannst du auch sagen, ich will an dem Impuls jetzt irgendwie weiterarbeiten. Also so ein bisschen wie so Life-Coach in Leid. Ja? Also wirklich spannend. Und dann kannst du dann auch sagen, okay, jetzt will ich mal richtig tiefer reingehen, ob jetzt GPT, eines der aktuellen Modelle, sich dafür eignet, wirklich eine Psychoanalyse zu machen und dir halt irgendwie, keine Ahnung, verhaltensbasierte Themen zu geben, an denen du in der Zukunft arbeiten solltest, weiß ich gar nicht, aber zumindest war das für mich wirklich ein Impuls, über die ein oder andere Sache nachzudenken, weil ich denke, wenn so ein scheiß Gen-AI-Ding hier irgendwie schon wirklich Themen irgendwie ausspricht, die ich dachte, dass sie nur in meinem Kopf existieren. Ja. Aber gut, es ist tatsächlich sehr spannend.
Total, ich will ja eine Mini-Anekdote, weil mein Prompt war oder mein Ergebnis war natürlich nicht leer. Und dadurch, dass du ja sagst, dass ChatGPT brutal ehrlich sein soll, kommen halt auch brutal ehrliche Antworten raus. Und eine dieser Antworten ist, also es ist wunderbar strukturiert, auch so ein bisschen mit Emoticons, aber eine Antwort war, dein innerer Kritiker ist ein Arschloch. Also auch ChatGPT nutzt Fäkalbegriffe. Und da habe ich so gedacht, ja, stimmt. Und auch die anderen Punkte, also du hast es natürlich gesagt, ne? Das ist kein Psychiater, das ist keine Psychotherapie, aber die Impulse, die du bekommst, die finde ich schon spannend. Und das für mich wirklich Spannende ist, ja, also ich kann mich schon daran erinnern, dass man mal auch gefragt hat, hier, es gibt ein Problem in der Familie, einfach so aus Testzwecken. Aber ich habe jetzt keine super tiefgehenden Gespräche, also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann, gefühlt, also eher so Gespräche, wie wir zwei plauschen, also maximal oberflächlich. Und dann finde ich schon wirklich faszinierend, was man zwischen den Zeilen scheinbar lesen kann. Also was das Tool oder was ChatGPT da augenscheinlich im Hintergrund analysiert. Funktioniert in der Tat nur mit der Erinnerungsfunktion, also die muss aktiviert sein. Und je länger du mit dem Werkzeug arbeitest, desto wahrscheinlicher oder wahrscheinlich treffender ist das Ergebnis.
Ja, aber wir nehmen den auf jeden Fall in die Shownotes mit auf. Also der ist halt wirklich kurz und kurzweilig. Der macht Spaß. Probiert den einfach mal aus und dann könnt ihr euch ja überlegen, was ihr mit.
Ja, naja, Spaß ging so, ja. Also was ich da zu hören bekommen habe, ja, also naja, Spaß sieht anders aus, aber ja.
Ich fand es gut, tatsächlich. Also es hat mich nicht beleidigt. Also was heißt es? Ich sage immer eher und ich versuche immer so dumm rum zu. Meine Familie weiß das schon. Ich habe ja GPT schon vor vielen Monaten den Namen Sam gegeben. Seitdem ist es für mich immer Sam. Und Sam hat tatsächlich gute Sachen ausgespuckt, über die ich mal irgendwie in Ruhe nachdenken muss. Ob ich das jetzt noch vertiefe, weiß ich nicht, aber echt cool.
Genau, aber das mal so ein bisschen als anderer Einstieg zu der heutigen Folge. Das Thema Prompting ist sicherlich etwas, was man nicht so auf der Tonspur super gut transportieren kann, weil es einfach ganz, ganz viel Text ist. Was man aber sagen kann, ist, je umfangreicher die Prompts sind und je mehr man sich damit auskennt, das ist auch das Thema. Wir haben immer so ein bisschen Angst, dass uns ChatGPT oder AI irgendwann überflüssig macht. Das weiß ich gar nicht, denn was ich für meine Arbeit feststelle, ist, dass viele Dinge, die ich erledigen muss, die manchmal ein bisschen prozessual vielleicht auch, wo man denkt, oh, das ist jetzt langweilig, warum muss ich mich damit jetzt auseinandersetzen? Diese Arbeiten, die kann mir momentan AI in vielen Bereichen sehr gut abnehmen. Wir haben eben darüber gesprochen, Dokumente, auch das, also im Vorgespräch über Dokumente, was ich auch immer wieder nutze, ist Formatierung in Dokumenten anzupassen. Also du schreibst viel Text, ja, und vergisst vielleicht eine Überschrift zu setzen oder Word spinnt ja auch schon mal ein bisschen rum, ne? Also fügst ein Bild ein und das komplette Word-Dokument ist auf einmal zerstört, ja. Und das kannst du natürlich wunderbar auch lösen lassen, indem du sagst, okay, hier ist das Word-Dokument, überprüfe die Rechtschreibung und wenn du Rechtschreibung änderst oder Fehler findest, markiere die bitte in Rot, schau, dass die Schriftarten immer richtig sind, halte die Zeilenabstände ein und dann bekommst du ein Dokument, wo du selber, je nachdem, also ich muss bei meinen Dokumenten immer etwas länger schauen, weil ich sehr ins Unreine schreibe, aber dann bekommst du ein Dokument, was wirklich sehr, was einfach passt. Also es ist strukturell sauber und dann kannst du nochmal einen Feinschliff machen, nochmal drüber gehen, ob alles stimmt und dann hat es dir viel Arbeit abgenommen. Und das ist etwas, was ich faszinierend finde, wie selbstverständlich ich diese Werkzeuge inzwischen einsetze und ich mich manchmal wundere, wenn man mit Bekannten oder Kolleginnen und Kollegen spricht, die denken dann immer, dass du so eine Rakete bist, nach dem Motto, wie hast du das denn jetzt so schnell gemacht? Und ich denke mir, gar nicht. Also das war also nicht ich.
Ich finde, du bist eine Rakete, Mike, in jeglichem Belang.
Vor allem mache ich mich jetzt hier gerade, stelle ich fest, in diesem Podcast maximal überflüssig. Aber so ist das, ja. Also ja, gut, ich zaubere mich sozusagen selbst. Das ist nichts Neues.
Nee, aber also ich glaube tatsächlich, Also mittlerweile nutzen wir beide das ja wirklich für jeden Krempel und es zeigt auch, was wir im Vorgespräch hatten mit dem Thema Formatierung und ich nutze das gar nicht, wäre auf die Idee gar nicht gekommen, aber ich glaube, dass selbst solche kleinen Nitty-Gritty-Themen kannst du halt einfach dafür nutzen und das sind dann halt natürlich einfachste, minimalistische Prompts bis hin zu, ne, wir beide machen unsere Familienreiseplanungen damit, wo du dann ins Challenging gehst, wohin und zu welcher Jahreszeit und was ist irgendwie für und wieder und Flugzeiten und gehst ins Agentic rein, wo du teilweise mit Buchungen machst, um dann in der Komplexität zur Zeit zu enden, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt irgendwie taktische oder strategische Dokumente für ein ganz bestimmtes Business-Segment, gib mir dafür halt auch via Deep Research halt irgendwie Primärquellen und wie kann ich halt so eine Präsentation strukturieren. Und ich glaube, das zeigt einfach so ein bisschen diese Klaviatur, die mittlerweile möglich ist. Das ist natürlich auch, jetzt kennen wir beide uns bei den unterschiedlichen Modellen ganz gut aus. Wenn ich faul bin, nutze ich tatsächlich einfach irgendwie das eine. Wir reden heute nochmal über so ein paar andere. Mittlerweile ist es jetzt alleine bei OpenAI ein ganzer Zoo an unterschiedlichen Modellen, die man aber auch miteinander quer vernetzen kann. Das haben wir beim letzten Mal auch so ein bisschen besprochen. Werden wir jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen, dann wird es ein bisschen zu nerdig. Aber dass du dir quasi aus dem einen Modell, was einfach sehr gute Konversation kann und sehr rhetorisch sich auf dich auch einstellt, baust du dir die Prompts und diesen Prompts benutzt du dann, die dann fertiggestellt sind für komplexere Modelle, die dich gar nicht so verstehen würden. Ne? Also wie jetzt irgendwie Research oder OpenAI Research und sowas. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, wie diese Intermodalität der unterschiedlichen Modelle miteinander variieren kann.
Genau, ich würde, du hast es gerade gesagt, wir wollen nicht zu super nerdig werden, aber ich habe noch zwei Prompts, die will ich wenigstens auf der Tonspur einmal angeteasert haben und wie gesagt, wir packen ich habe die jetzt auf so eine Webseite gepackt, die könnt ihr dann alle copy-pasten. Das sind nicht Prompts, die ich geschrieben habe, ich wünschte, ich wäre so gut, aber ich finde sie bemerkenswert im Einsatz. Ein zweiter Prompt oder ein dritter Prompt, den ich wirklich witzig finde oder interessant finde, das geht natürlich in den Bereichen, in denen wir aktiv sind, Financial Education oder Financial Health oder überhaupt das ganze Thema Finanzen. Ein Prompt, der sich damit beschäftigt, Finanzen zu optimieren und passive Einkommensmöglichkeiten aufzuzeigen. Und das ist super cool, weil es fängt an mit Fragen nach dem Motto, was kannst du gut, wo kennst du dich aus, was ist deine Passion, bist du gut im Schreiben? Gibt es vielleicht schon was? Und dann beantwortest du so 5, 6, 7, 8, 9 Fragen und dann bekommst du ein Ergebnis, wo da gesagt wird, alles klar, Mike, du machst irgendwie viel über LinkedIn, da ist viel Content da. Das sind die Plattformen, wo du anfangen könntest, Geld zu verdienen. Patreon, Stack Overflow, also wirklich diese ganze Klaviatur. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Nee, Tinder nicht, OnlyFans. Ja.
Oh Gott.
Kann man mich sehen dann, wie ich, lassen wir das. Gut, piep. Und das ist faszinierend. Also auch bei solchen Sachen, wenn du jetzt das einen Schritt weiter denkst und im Bereich Banking und wir haben ja auch schon immer wieder auch über Integrationen von AI in Infrastruktur beziehungsweise in Banklösungen gesprochen, ist für mich ein wunderbarer Anwendungsfall zu sagen, pass mal auf, das ist das Geld, was reinkommt. Du kannst irgendwie scheinbar XY ganz gut. Hast du schon mal überlegt, vielleicht dieses oder jenes zu tun, um beispielsweise ein passives Einkommen zu generieren. Letzter Prompt, weil ich ihn einfach auch ganz cool finde im Einsatz, das ist ein Problem, ich nicht habe, du eher, weil ich bin in der Lage, viel Text schnell aufzufassen, du liest ja ein bisschen langsamer. Dieser Prompt hilft dir, lange Texte zu verdichten, ohne aber den Inhalt zu verwässern oder zu verändern. Es gibt diesen einen Service, das ist wie hießen die denn nochmal, Readly oder so ähnlich, wo man ganze Bücher eingedampft wurden auf 20 Seiten.
Blinkist. Ich komm
nicht mehr drauf. Blinkist, vielen Dank. Im Grunde ist es genau das. Also du sagst, das ist der Text, kannst ein ganzes Buch hochladen und dann kriegst du halt das ganze Thema völlig verdichtet in Stichpunkten, was steht drin, was sind die Kernaussagen, hilft beispielsweise, wenn du irgendwie lange Dokumente bekommst. Super Prompt, ganz viel Prompting. Wir haben am Ende noch ein Tool, was ich vorstelle, das geht in die Richtung, aber ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen würde ich jetzt mal übergeben an dich, lieber Sascha. Wir haben viele News mitgebracht.
Boah, total. Also wir haben, glaube ich, wieder eine OpenAI-Corner, die ist super lang und jetzt haben wir beide noch mehr reingeballert, auch von Anthropic und Google und Co. Aber dann lass uns doch mal mit OpenAI vielleicht beginnen. Genau, also ne, ich fange mal an mit einem Thema und dann kannst du ja vielleicht auf die nächsten Modelle gehen, weil es ist auch so, passt so ganz gut. Weil es gibt einen Bericht in der Financial Times, glaube ich, das muss ich nochmal nachlesen, wonach OpenAI gerade massiv die Veröffentlichung seiner neuen KI-Modelle wirklich beschleunigt. Natürlich, wie das immer dann so ist, total auf Kosten der umfassenden Sicherheitsüberprüfungen, die man normalerweise da machen würde. Wenn man so ein bisschen einordnet, GPT-4, haben wir ja schon ganz oft über dieses Modell gesprochen von OpenAI, das hat damals noch rund so 6 Monate Zeit gebraucht, um potenzielle Risiken zu testen. Also ne, was kann schieflaufen, wie anfällig ist das Modell für Missbrauch, Prompt Injection, all die Themen, die wir hier immer mal behandelt haben, aber auch, wo liegen ethische und auch gesellschaftliche Risiken? Und jetzt bei den neuen anstehenden Modellen, sowohl die, die du, glaube ich, gleich einmal kurz vorstellst, O3 und O4 Mini, als auch vor allem halt irgendwie für ne, dieses große ne, Licht am Ende des Tunnels, GPT-5, da ist von diesem Puffer gar nichts mehr übrig, weil die Tester bekommen wohl offenbar nach einem intern geleakten Memo von OpenAI nur noch wenige Tage Zeit, um Probleme auch wirklich jetzt zu identifizieren. Und das ist dann in etwa so, als ne, würde ich irgendwie einen neuen Airbus oder einen Boeing abheben lassen, weil der Zeitplan wirklich drückt, aber es gibt einfach keinen Belastungstest fürs Fahrwerk oder für die Türen, ne, sowas. Und am Ende merkt man einfach, es gibt immer noch diesen brutalen Wettbewerb bei den generativen Modellen, ne, Meta, Google, aber auch das XAI von Elon Musk, die schlafen nicht. Und dadurch, dass OpenAI ganz vorne mitspielen will, sind diese Tests inzwischen nicht nur kürzer geworden, sie sind vor allem oberflächlicher geworden. Das heißt, diese ganzen Prüfungen laufen ganz oft nicht mehr am fertigen Modell, bevor es dann wirklich in Produktion gegeben wird, sondern so an Zwischeniterationen oder Zwischenversionen. Und besonders kritisch finde ich persönlich, dass so diese Tests zu den Missbrauchsszenarien, also ne, Entwicklung von, was hatten wir hier, ne, Bomben, biologischen Waffen, die wurden wohl wirklich nur mit älteren Modellversionen durchgeführt und nicht mit dem finalen Modell, das dann auch öffentlich oder dann auch nochmal gefeintuned wird. Und das ist, ich finde, gelinde gesagt, echt problematisch, denn gerade so in sicherheitsrelevanten Bereichen kann so ein KI-Modell, was einfach sehr viel weiß, aber nicht gebremst wird, dann wirklich zur echten Gefahr werden. Und na, schauen wir uns einmal EU AI Act an, also mit dem KI-Gesetz der Europäischen Union, kann diese Praxis dann wahrscheinlich auch bald verboten werden, denn wir erinnern uns an eine unserer ersten Folgen vor einem Jahr, Hochrisiko-KI, das ist ja diese Definition oder eine der Definitionen im EU AI Act, das darf dann nur auf den Markt, wenn sie wirklich final getestet, dokumentiert und ich glaube auch verantwortbar ist.
In dem Zusammenhang gab es ja noch eine zweite Meldung, die genau da reinpasst zu dem, was du gesagt hast, nämlich OpenAI scheint das Problem schon irgendwie erkannt zu haben. Die haben ja, weshalb sie so eine Art Safeguard entwickelt haben, ne? Um genau da dagegen letztendlich eine Antwort zu haben. Und was soll der Safeguard leisten? Letztendlich wurde gerade die neuen Modelle darauf trainiert, irgendwie mit über 1000 Stunden haben das ganze OpenAI-Team kritische Fragen oder versucht, eine Art Jailbreaking vorzunehmen, um dann letztendlich sicherzustellen, dass eben jetzt in der freien Wildbahn genau eben das nicht passiert. Also du hast es gerade angeschrieben, auf TechCrunch in dem Artikel geht es um Biorisiken. Ich musste das erstmal zweimal lesen, was sie damit meinen. Also es geht wirklich darum, dass wir, dass OpenAI oder ChatGPT keine Tipps gibt, wie man eine Biowaffe herstellt oder irgendein Gift braut oder sonst irgendwas. Und diese Safeguard-Funktionalität ist jetzt insbesondere in den neuen Modellen, aber in den alten Modellen, wenn ich es richtig verstanden habe, auch aktiv und hat eine Quote von, ich weiß nicht, irgendwie 98%. Wenn ich mich richtig erinnere, bleiben natürlich immer noch 2% übrig, wo man vielleicht dann doch irgendwas tun kann. Nichtsdestotrotz scheint man das Problem erkannt zu haben. Safeguard heißt diese Funktionalität oder diese Modellerweiterung.
Genau, sie haben das drin, dieses Safeguard, aber also zumindest in den ersten Tests von O3 und O4 Mini hat es das jeweils irgendwie gerissen, sowohl für das, was du gerade beschrieben hast, also Biological Weapons, als auch für das ganze Thema so Child Sexual Abuse und solche Themen. Und da sind sie halt jetzt dran und ich glaube, trotzdem haben sie die Modelle erstmal gelauncht und sagen, sie machen jetzt so am lebenden Herzen das Safeguarding halt rein. Also ich finde das schon wirklich crazy.
Genau. Wir haben jetzt eben gerade das Thema neue Modelle schon gesagt. Ne? Es wurden nämlich gestern, also wir haben jetzt den grünen Donnerstag und ich weiß nicht, was der Mittwoch dann ist vor Ostern, weiß ich nicht, der lila Mittwoch, I don't know. Jedenfalls wurden gestern zwei neue Modelle gelauncht. Die den Pro-Kunden, also und den Plus-Kunden zur Verfügung stehen, einmal O3 und O4 Mini. Vielleicht, wer sich wundert, wie es zu dieser Bezeichnung kommt, die Verwunderung ist bei allen da. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein Running Gag, dass OpenAI maximal nichtssagende Modellnamen benutzt und auch keiner mehr genau weiß, wo die Zahlen herkommen, weil eigentlich ja O4 vor O1 war, dann O2 hat man übrigens weggelassen aus namensrechtlichen Gründen. Ihr wisst das, da gibt es einen Mobilfunkprovider da draußen. Weshalb man dann direkt zu O3 übergegangen ist. Naja, jedenfalls gibt es zwei neue Modelle, einmal O3 und O4 Mini. Und O3 ist eigentlich jetzt das neue Reasoning-Modell und das Flaggschiff. Also wenn ihr noch O4 nutzt, switcht gerne auf O3. Es ist einfach nochmal ein Tick besser, wobei Tick tatsächlich sehr viel besser sein soll, insbesondere beim Thema mathematische Anwendungen, alles was rund um Programmierung und Naturwissenschaften betrifft. Und O4 Mini, wir kommen selber durcheinander, soll ebenfalls sehr gut sein, aber sehr viel schneller. Und das merkt man auch, also wenn man bei O3 eine Frage stellt oder einen Prompt schreibt, es dauert so ein bisschen, man sieht auch dieses kleine Fenster, wo man sieht, okay, O3 denkt jetzt gerade nach, das ist bei O4 Mini nicht der Fall. Das ist ein bisschen flotter. Ich nutze aber jetzt oder würde jetzt in Zukunft zunächst mal O3 nutzen, weil es einfach vom Ergebnis her in den ersten Tests zumindest umfangreicher ist. Ich will gar nicht sagen besser, das ist immer so schwierig. Also wie testet man das besser und schlechter, aber die Antworten sind etwas länger.
Ja, also ich habe mich einmal kurz heute früh irgendwie eingewählt. Ich habe jetzt gar nichts gesehen, was O3 anders ist. Also ich glaube, was vor allem wichtig ist, ist, dass es wohl eine signifikante Reduktion von schwerwiegenden Fehlern bei komplexen Aufgaben macht. Also ich sag mal, je länger deine Prompts und je komplexer die Themen sind, ich glaube, desto wichtiger ist das dann halt irgendwie auch. Ich glaube, gerade im Bereich, wie du sagst, Mathematik, Naturwissenschaften, Programmierung, ist es total wichtig, dass du halt diese Fehlerquellen reduzierst, dass du dann natürlich auch die Halluzinierung reduzierst. Ich bin gespannt. Ich glaube, dieses O4 Mini ist so interessant, weil es einfach noch kompakter ist, dadurch einfach schneller und vor allem einfach kosteneffizienter, wenn du zum Beispiel auf die API zugreifst als Unternehmen oder wenn du es halt dann irgendwann mal lokal laufen lässt. Aber also ich glaube, für die 90% unserer Hörer ist das, glaube ich, irrelevant. Ich glaube, wichtig ist vor allem halt irgendwie, probiert mal O3 aus. Das könnte vielleicht so der nächste interessante Schwung werden.
Dann gibt es noch eine kleine Mini-News. Es gibt noch weitere News und OpenAI, aber wenn wir gerade über OpenAI und ChatGPT als Tool oder als Werkzeug sprechen, gibt es noch eine kleine Mini-Erweiterung, die ich persönlich eigentlich ganz schön finde. Wenn man ChatGPT benutzt hat, um beispielsweise Bilder zu generieren, dann war das Problem, die waren irgendwie weg. Also nicht weg sofort, aber wenn man irgendwie vor einer Woche das Bild generiert hat, ich habe es nie wiedergefunden. Das hat man bei OpenAI erkannt und es gibt jetzt, wie gesagt, Mini in ChatGPT im Bereich dem persönlichen Bereich einen kleinen Button, der heißt Bibliothek. Und dort findet man alle in ChatGPT generierten Bilder. Also solltet ihr mal Bilder generiert haben, dort habt ihr eine zentrale Stelle, wo ihr sie wiederfindet.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Warum auf manuelle Prozesse setzen? Inkasso geht smarter. Mit KI und Automatisierung. Debtist realisiert offene Forderungen digital, effizient und europaweit. Debtists smarte Technologie integriert sich nahtlos in deinen Workflow, sorgt für mehr Liquidität ohne Mehraufwand und erreicht Schuldner dort, wo sie reagieren. Per Anruf, E-Mail, WhatsApp und Co. Europaweit für B2B und B2C. Debtist. Digital. Inkasso. Europa. Mehr auf debtist.de.
Ja, das ist cool. Also die räumen auf jeden Fall jetzt ein bisschen auf. Der Zoo bei den Modellen, finde ich noch ein bisschen verwirrend, aber alleine, dass jetzt quasi in der linken Spalte jetzt so ein bisschen mehr Kategorisierung herrscht, das ist deutlich besser, als es vorher war. Zum Thema Bilder und Library vielleicht passt so der nächste Artikel ganz gut. Es gibt nämlich mehrere Medienberichte, wonach OpenAI an einem eigenen sozialen Netzwerk arbeitet. Ne? Es gibt, glaube ich, auch schon einen Prototypen, der sich jetzt quasi um Bildgenerierung von ChatGPT dreht. Das heißt, Nutzer sollen hier dann so die Möglichkeit haben, ihre eigenen KI-Kunstwerke zu posten, zu liken, zu teilen. Also ein ganz klassischer Social-Media-Feed-Vibe. Vibe, aber halt natürlich mit generierten Inhalten und nicht mit echten. Ne, ob das Ganze dann irgendwie, glaube ich, als eigenständige App wird oder eine Integration in ChatGPT, das steht noch nicht fest. Aber zumindest ist dieser Schritt ein wirklich weiterer zukünftiger Schritt für OpenAI, um direkt mit den Konkurrenten, vor allem natürlich um Elon Musk und Mark Zuckerberg für Meta, Instagram und Co. In Konkurrenz zu treten. Ne? Und das auch mitten im laufenden Machtkampf zwischen Sam Altman und Elon Musk. Ne? Wir erinnern uns, die verklagen sich ja die ganze Zeit gegenseitig. Musk wollte OpenAI, glaube ich, im Februar noch für knapp 100 Milliarden US-Dollar übernehmen. Hat nicht geklappt. Und jetzt wird es gerade so ein bisschen bissig zwischen den ganzen, zwischen den beiden. Und ich glaube, am Ende geht es um Daten, ne? Also um Echtzeitdaten. Und die, wie wir wissen, im Ganzen, in der Problematik des KI-Trainings, ist das Wettrennen um Daten der wahre Schatz, ne? Weil die Plattformen wie X, wie Instagram, wie TikTok, die liefern ja täglich Milliarden an aktuellen Datenpunkten, ist egal, ob Texte, Bilder, Sprache. Und wer Zugriff darauf hat, der kann natürlich seine KI-Modelle schneller und realistischer und vor allem treffsicherer trainieren.
Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist das total naheliegend. Warum? Zunächst einmal hat ChatGPT, ich sage immer ChatGPT heute, ist ja Quatsch, hat OpenAI eine signifikant hohe Anzahl von Nutzern. Das war das schnellste wachsende Netzwerk, nicht als Social Netzwerk, aber Netzwerk überhaupt. Also wir kennen uns ja noch damals an die Zahlen erinnern, wie schnell OpenAI gewachsen ist im Vergleich zu TikTok, im Vergleich zu Facebook. Jetzt kann man sagen, alles andere Zeiten. Aber was man sagen kann, ist, sie haben ganz viele Nutzer. Und wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, dass ich bei mir in meinem ChatGPT, jetzt bin ich richtig, sehe, wer jetzt noch alles online ist, ja, und sehe, okay, du bist auch gerade da am Rumprompten, dir schnell eine Nachricht zu schreiben. Das finde ich total naheliegend. Oder auch, es gibt heute ja schon diesen Feed, nicht bei ChatGPT, aber bei Sora, was ja auch zu OpenAI gehört, wo du diesen Explorer-Feed hast, wo du sehen kannst, welche Bilder wurden generiert. Das ist ja schon eine gewisse Form von, naja, Social, ist so ein bisschen Instagram. Natürlich ist das noch nicht witzig, weil das alles generiert ist und es geht ja eher darum, sich Inspiration zu holen. Was ich damit sagen möchte, ist aber, es ist schon ganz, ganz viel da. Und ich würde mir wirklich Stelle von Elon Musk, aber auch von Mark Zuckerberg, nicht Sorgen machen, aber diesen Vorstoß mindestens mal ernst nehmen.
Ja, und man sieht das ja am Beispiel bei Elon, ne, und der hauseigenen KI Grok, die einfach ganz offiziell mit Daten von X gefüttert wird. Kommen wir, glaube ich, auch später nochmal dazu, wenn wir aus OpenAI rauskommen. Aber das ist natürlich total praktisch, wenn man sich selbst die Lizenz dann zum Deep Scraping halt irgendwie gibt. Und OpenAI hatte diesen Vorteil bislang nicht. Sie bauen das jetzt offenbar dann einfach selbst als eigene Quelle, weil sie auch sagen, sie haben jetzt die Möglichkeit, Bilder halt irgendwie auch zu nutzen und diese ganze Community-Ansatz. Und ich glaube, dieser Prototyp dreht sich vor allem darum, dass User Bilder posten und liken. Also kannst du ein bisschen, also ganz abgeflacht kannst du sagen, künstliche Intelligenz trifft jetzt Kunst und die trifft Social Media, ja. Und dahinter ist einfach dieser große strategische Hebel, denn wer das Datenproblem löst, der hat im KI-Rennen, glaube ich, einfach plötzlich ganz, ganz absolut andere Karten, ja. Und die Frage ist, wann das live geht, weil also auch da wieder der Verweis, ne, Meta verwendet ja bereits öffentlich personenbezogene Daten von EU-Nutzern zum Training seiner KI-Modelle, also überall, aber in der EU ist das immer natürlich besonders fragwürdig. Und was hier verwendet wird, sind ja komplett öffentlich geteilte Beiträge, Bilder, Videos auf Insta, Facebook, Threads, glaube ich auch, aber nicht private Nachrichten. Von Menschen, glaube ich, über 18 Jahre. Und Meta selbst beruft sich ja immer wieder bei der Datennutzung auf das mit der DSGVO verankerte berechtigte Interesse, heißt das, nach Bundesdatenschutzgesetz und nach GDPR. Und nachdem so eine Einigung mit europäischen Datenschutzbehörden irgendwann mal erzielt wurde. Das heißt, Nutzer werden dann per Pop-up über die Verwendung ihrer Daten informiert, könnten widersprechen, was, glaube ich, so gebaut ist, dass es halt irgendwie niemand tut. Aber das ist total spannend, wie jetzt OpenAI das dann auch machen will. Und wie das auch einfach einen Bezug oder einen Impact dann auch auf andere große Social-Media-Plattformen hat.
Ja, und auch du hast jetzt gerade schon einen wichtigen Stichpunkt genannt, das ganze Thema EU und EU-AI-Act und DSGVO. Das wird in diesem ganzen KI-Rennen noch eine ganz große Rolle spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie wir darauf reagieren. Also du hast ja auch noch eine Nachricht mitgebracht, dass gerade Elon Musk mal wieder zumindest eine Untersuchung eingeleitet wird. Ich will gar nicht vorwegnehmen. Vielleicht noch zwei Sätze zu ChatGPT, dann sind wir auch mit der OpenAI-Ecke fertig. Wir haben es eben gerade gesagt, also die Verbreitung von OpenAI und ChatGPT ist immens groß. Weltweit die am häufigst heruntergeladene App im März war die von ChatGPT, also nicht nur in USA, sondern weltweit. Auch das wird Gründe haben. Und was ich auch interessant fand, dass OpenAI gerade mit Windsurf spricht. Windsurf, die hatten wir, glaube ich, tatsächlich mal in einem der ersten Podcasts. Windsurf ist eine Company, die sich darauf spezialisiert haben, Programmcode zu schreiben. Also nicht sie, sondern über AI oder mit Unterstützung von AI Programmcode zu schreiben. Und OpenAI spricht gerade mit Windsurf und überlegt, die sowohl für die lächerliche Summe von 3 Milliarden. Früher waren das so 3 Millionen, lass uns mal das große Paket, 3 Milliarden Dollar zu übernehmen, 3 Milliarden. Also das hat sich was geändert in der Kostentabelle, hätte ich fast gesagt, in der Preistabelle.
Ja, alleine halt irgendwie, dass ChatGPT halt irgendwie im März mit diesem ganzen Ghibli-Style und Co., das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge sehr ausführlich behandelt. Einfach die
Actionfiguren sind doch der neue Scheiß.
Das ist total geil.
LinkedIn wird ja geflutet mit Actionfiguren, ja.
Nee, aber das ist halt irgendwie die am häufigsten heruntergeladene App ist. Das ist ja wirklich schon bezeichnend. Das war ein ganz, ganz toller Deal, den die da gemacht haben. Aber man muss halt irgendwie auch sagen, du hast ja eben gesagt, ja, ChatGPT und meinst damit eigentlich ja auch nur die Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz auf allen Plattformen. Und tatsächlich haben jetzt auch die ersten Wissenschaftler herausgefunden, dass wenn Menschen darüber reden, ist so ein bisschen wie mit dem Tempo-Taschentuch, ne, oder Google, sie nutzen einfach GPT stellvertretend, ich glaube, da gibt es noch kein Verb, ne, aber stellvertretend für Nutzung von künstlicher Intelligenz. Das heißt, auch wenn du sagst halt irgendwie Perplexity und Gemini und Anthropic, weiß der Teufel, was du halt irgendwie nutzt oder Grok oder jetzt halt einfach dein Llama 3 Modell in deinem WhatsApp, was ja auch viele 100 Millionen User mittlerweile irgendwie nutzen. Ich finde es immer noch albern, aber mal sehen. Dann sagen sie, ich nutze GPT, was natürlich für OpenAI auch als Brand einen ganz krassen Wert auf einmal kriegt.
Ja, ich bin 100% bei dir. Croc kann ich nicht nutzen, weil ich die Schuhe wirklich hässlich finde. Mhm. Aber ansonsten, ja, okay, 3 Euro für die schlechte Wortspielkasse, ich sehe schon.
Boah.
Lass uns.
Liebe Grüße an den Schnitt. Na gut, muss ja jeder selber
wissen, was mehr geschnitten. Wir lassen das hier gnadenlos drin, ja. Ich hab schon gehört, also mein Sohnemann schneidet ja die Podcast-Folgen, das wir nicht wissen, und der lacht sich immer scheppelig über unsere ganzen, ja, viele Grüße an dich, lieber Philipp.
Grüße. Genau, ich fange mal damit an, was du gerade angeteasert hast, weil das passt, glaube ich, auch ganz gut zu der Debatte um Datenschutz mit Meta und mit OpenAI, denn mal wieder könnte es einfach recht unangenehm werden in Europa für Elon Musk. Diesmal nicht wegen Tesla, Twitter, Tweets, sondern vor allem wegen Grok, also der hauseigenen KI von Elon. Und die europäischen Datenschutzbehörden, die wollen jetzt nämlich ernst machen. Denn die irische Datenschutzbehörde, DPC heißt die, die hat kürzlich eine Untersuchung gegen Musk Plattform X gestartet. Und im Kern steht ein wohl sehr erhärteter Verdacht, nämlich europäische Nutzerdaten könnten wohl komplett ohne Einwilligung zum Training von Grok verwendet worden sein. Also ne, du postest irgendwas auf X, formerly known as Twitter, und zack, wird dein Text vielleicht irgendwie zur nächsten Eingebung von Musk KI und wird direkt irgendwie in die Trainingsdaten integriert. Und besonders brisant waren diese Meldungen, dass schon 2023 hatte X vor einem irischen Gericht zugesagt, Daten europäischer Nutzer nicht mehr für KI-Training zu verwenden. Und das war damals wohl nur vorübergehend. Seitdem hat sich halt ganz viel geändert, weil, das haben wir euch beim letzten Mal hier so ein bisschen erklärt, X gehört ja mittlerweile offiziell zur KI-Firma xAI, also Musk KI-Schmiede. Ne? Das war ja so eine strategische Fusion und Rückübertragung der unterschiedlichen Anteile und Optionen, die am Ende genau ein Ziel verfolgt, nämlich mehr Zugriff auf die Daten, um Grok einfach noch schneller, leistungsfähiger zu machen und einfach besser zu trainieren. Und da stellt sich natürlich jetzt für die irische Datenschutzbehörde die Frage, ist das eigentlich datenschutzkonform? Und ne, der Mini-Spoiler zum Artikel, das glaubt die EU nicht, denn spätestens seit dem ChatGPT-Bann in Italien 2023 war das, glaube ich, wissen wir, wer öffentlich zugängliche Daten von EU-Bürgern nutzen möchte, der braucht dafür einen rechtlich tragfähigen Grund. Ja, der braucht vor allem auch eine transparente Kommunikation mit den Usern, das, was wir gerade bei Meta erklärt haben, und der braucht ganz
Einwilligung.
Explizite Einwilligung, also Opt-out-Möglichkeiten. So. Und das wird jetzt geprüft, ne, welche oder ob überhaupt wurden personenbezogene Daten verarbeitet, war das rechtmäßig, beziehungsweise ne, wie können sichergestellt werden, dass Musk sich nicht einfach nur elegant um den Datenschutz herumgeschlichen hat, denn also wir wissen ja, und das haben wir schon ganz oft hier diskutiert, dass die Modelle wie Grok, ChatGPT, Gemini, die leben einfach von massenhaft gescrapten Daten. Ne? Aber was halt davon bei EU-Nutzern erlaubt ist, das entscheidet halt blöderweise niemand in Palo Alto, sondern in Dublin, Brüssel und Luxemburg.
Oh. Naja, die lachen drüber, weil es auch ein bisschen witzig ist und man könnte da ja auch tatsächlich mit einem Augenzwinkern darauf reagieren. Das Problem, was ich gerade in der politischen Lage natürlich sehe, ist, die nächste Zollankündigung kommt. Ja, das heißt, die Amerikaner werden wieder in der EU schlecht behandelt. Also erheben wir jetzt mal Zölle auf, weiß ich nicht, Schweizer Schokolade, nee, deutsche Schokolade. Also das ist so ein bisschen der Kampf, der dadurch natürlich entstehen kann. Oh ja. Nichtsdestotrotz bin ich ehrlicherweise, gerade wenn man sich die Entwicklung anschaut, da sind wir auch, glaube ich, auf derselben Seite unterwegs, on the same page, wie man so schön sagt, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich wirklich begeistert über die Möglichkeiten, auf der anderen Seite bin ich echt manchmal froh, dass wir in Europa leben und man mit den Daten vielleicht dann doch nicht alles machen kann.
Ja, wobei, ne, letzter Satz, also gefühlt haben wir nur die Downside der extremen Regulatorik und wir können die Daten nicht nutzen, weil, also wenn du halt irgendwie siehst, wie Elon Musk halt irgendwie auf Datenschutz scheißt und ja, vielleicht muss er eine Strafe zahlen, aber so be it, weil unsere Daten sind ja trotzdem da, weißt du? Also
nee, und
ist
die
es ja auch nicht
würde
so
er sich wahrscheinlich leisten können. Das ist das Nächste. Also,
total.
Lass ihn drei
also
Millionen
weißt du, wir haben
Euro
eigentlich nur
Strafe
die Downside.
Zahlen. Ja, das stimmt schon. Aber du hast was markiert, sehe ich gerade, was ja dazu passt, weil ich gerade Donald Trump gesagt habe.
Ich kenne die Meldung gar nicht. Ich habe sie dir markiert, damit
ach so, dann
du
sag ich's
quasi sofort
na,
loslegen
gut, gut,
kannst.
Genau, ja, dann lege ich mal los. Also wir erleben ja gerade transatlantische Spannungen. In Richtung Europa ist es ja jetzt in den letzten Tagen, muss man sagen, etwas ruhiger geworden. Das kann sich natürlich über Ostern jetzt noch ändern. Nichtsdestotrotz geht es in Richtung China ja hoch her. Ich habe gestern gelesen, 245% Zölle. Das sind, also vielleicht habe ich die Zahl auch falsch gelesen. Naja, jedenfalls soll es dabei nicht bleiben. Und Donald Trump überlegt halt DeepSeek. Ihr erinnert euch, das Tool haben wir auch schon ein paar Mal vorgestellt, eigentlich als, galt mal für eine gewisse Zeit als ChatGPT-Competitor oder auch wirklich besser. Mhm. Heute würde ich sagen, das ist ja immer so ein wie sagt man, Hase-Igel oder Katze-Maus-Rennen. Ich glaube, jetzt gerade ist wieder OpenAI mit ChatGPT weiter vorne mit den neuen Modellen. Nichtsdestotrotz eigentlich ein sehr gutes Werkzeug, insbesondere weil es auch kostenlos ist.
Genau.
Das war das nämlich das Thema. Und da überlegt, was heißt überlegt? Also Donald Trump hat es ausgesprochen, dass man das gerne bannen möchte in den USA.
Genau, ich glaube, das Dekret ist erlassen. Und dann wird es halt auch wieder spannend, weil die sind ja nicht nur selbst unterwegs über ihre eigene App und Webversion, sondern du kannst ja auch in anderen Modellen, zum Beispiel bei Perplexity halt irgendwie auswählen, wie die dann damit umgehen. Weil ich glaube schon, dass signifikant viel Traffic bei Perplexity tatsächlich über das DeepSeek und das DeepSeek Research Modell, also deren
so
eigenes
genau.
Genutzt also, wird. Also es ist so ein bisschen ein Schuss ins eigene Knie.
Ja, und du kannst es halt auch runterladen. Das ist ja nicht so, das war das nächste Thema. Die Modelle sind ja liegen ja Open-Source-mäßig vor.
Ja.
Also du kannst es nur begrenzt verhindern. Ist halt so ein typischer Trump-Move. Aber naja. Bleiben wir in den USA. Wir haben es in der letzten Folge schon ein paar Mal oder in den letzten Folgen immer wieder angesprochen. Auch die Enttäuschung, die insbesondere aus mir heraus spricht. Wir sprechen über AI, aber diesmal über Apple Intelligence. Apple hat es zwar geschafft, AI für sich als Wort zu claimen, hat aber dabei vergessen, Apple auch eine gewisse Intelligenz mit auf den Weg zu geben, in dem Fall Siri. Siri ist leider nämlich immer noch strubbeldoof. Und daran ändert sich auch nichts, zumindest nicht bis zum Herbst in diesem Jahr. Das heißt, wenn man sich überlegt, wann war die letzte WWDC, die war letztes Jahr im Sommer oder im Spätsommer. Das heißt, eigentlich sollte es ja mit iOS 18, welches, lass mich überlegen, im Frühjahr gelauncht wurde, oder vielmehr offiziell, was rede ich denn, letztes Jahr gelauncht wurde, im September, sollte ja dann Siri mit Apple Intelligence sehr viel intelligenter werden. Das hat nicht so gut funktioniert. Und jetzt ist es so, dass man das verschoben hat. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Induktionsladematte. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, wo man irgendwie... Die kam ja nie. Ich hoffe, dass Siri dann doch kommt. Und es gibt Klagen. Da hast du aber was mitgebracht. Ich weiß, da kann ich nichts zu sagen.
Ja, das hat halt auch so ein bisschen was mit dieser Verschiebung zu tun. Also wie du sagst, ne, die WWDC ist halt ewig her. Und ich glaube, jetzt 9 Monate nach dieser großen Ankündigung von Apple Intelligence ist Siri halt immer noch, also ne, höflich ausgedrückt, überschaubar smart. Wir finden das Ding halt irgendwie wirklich dumm, ne? Also so ein bisschen wie Alexa. Aber was ursprünglich als die große KI-Revolution für alle iPhones auch angekündigt wurde, das entwickelt sich halt, wenn man so ein bisschen auch die internen Memos, die halt irgendwie geleakt werden, anschaut, wirklich zur internen Soap-Opera in Cupertino. Denn die neue Siri mit KI unterbau, die ja längst schon da sein sollte, wie du ausgeführt hast, die gibt's halt irgendwie nicht. Und dieser Rollout wurde jetzt mal auf Herbst verschoben, aber wer weiß, was so passiert, weil es gibt 3 Klagen, die eingegangen sind, glaube ich 2 aus Kalifornien, 1 aus Kanada direkt, relativ groß angelegte Klagen. Und der Vorwurf ist einfach unlauterer Wettbewerb, so ganz spannend, weil Apple hat ja damals bei der WWDC und auch danach mit sehr großem Tamtam die neuen KI-Funktionen für neue iPhones beworben. Ne? Wir erinnern uns, AI steht nicht für Apple, AI, sondern für Apple Intelligence, die große Revolution. Aber die neuen KI-Funktionen für neue iPhones, wohlgemerkt neue iPhones, die wurden dann einfach nicht geliefert. Und für ein Unternehmen, das normalerweise quasi alles unter Kontrolle hat, wie ein Schweizer Uhrwerk, ist das sehr holprig, ungewohnt holprig. Und es gibt einen schönen Artikel bei heise.de, den können wir verlinken. Da gibt es einfach massive interne Machtkämpfe auch. Ne? Unter anderem, und das finde ich so ganz spannend, um die Beschaffung der nötigen GPUs für das KI-Training. Ne, also muss man sich mal vorstellen, Apple als das wirklich reichste Unternehmen mit Abstand, mit unfassbar viel Liquidität, hatte offenbar nicht genügend Tipps von Nvidia oder von wem auch immer, um seine KI zu trainieren. Und
ja, vor allem habe ich gelesen in dem Zusammenhang, dass sie ja vor allen Dingen am Anfang das alles auf Apple Silicon Chips setzt und das funktionierte vorne und hinten nicht.
Nee, und sie haben halt einfach auch nicht bestellt und dann hatten sie halt, es gab wohl auch die Möglichkeit dann irgendwie nochmal zu bestellen und auch vor Meta und auch anderen zu rutschen. Aber der Finanzchef hat es blockiert, weil er gesagt hat, nee, ist mir jetzt einfach zu teuer. So. Und da muss man schon sagen, halt irgendwie in diesem gigantischen Rennen haben die einfach an der falschen Stelle gespart und hatten irgendwie eine recht konservative Haushaltsführung für dieses Jahr. Und seitdem wartet Siri mal irgendwie ganz erlaubt formuliert einfach aufs Upgrade, weil der Finanzchef es halt nicht freigegeben hat. Ne? Und währenddessen schließen die Konkurrenten vor allem im Punkt ohne Sprach-KI einfach durch die Decke, ChatGPT, Gemini, Claude, alle rüsten auf, während Apple sich einfach intern mit Budgetfreigaben beschäftigt und nicht mit neuronalen Netzen. Und ich glaube, so dieser aktuelle Stand ist jetzt, dass der neue Termin für die Siri-Funktion ist zwar in Planung, Herbst steht im Raum, aber rechtlich hängt Apple halt jetzt einfach noch in der Luft, weil sie dieses Multimillionen-Dollar-Risiko durch mögliche Strafzahlungen haben, ja, weil sie halt irgendwie gesagt haben, du kaufst dir ein neues iPhone 15, kein Problem, bald hast du eine tolle KI-Funktion. Aber mittlerweile muss man auch sagen, irgendwann ist dieses iPhone dann auch mal wieder iPhone 15 Pro, dann auch einfach wieder veraltet, ne, und du kannst dich halt mit Siri immer noch, ich glaube, weiß nicht, übers Wetter unterhalten und du kannst sie, glaube ich, fragen, wie spät es ist, aber viel mehr kann sie nicht.
16, wir sind bei 16 angekommen.
Krass.
Ja, aber du hast absolut recht. Also das war ja das Verkaufsargument vom iPhone, nämlich zu sagen, okay, es hat den entsprechenden, 8, 9 XY-Chip und damit kannst du dann Apple Intelligence nutzen, weil ansonsten konnte das, ich meine, das wissen wir ja, ne, die Upgrades sind eher überschaubar, bessere Kamera etc. pp. Aber wenn eins der wesentlichen Verkaufsargumente schlichtweg nicht kommt, vor allen Dingen, wenn jetzt Siri dann jetzt erst im September kommt, ja, da wird die neue iPhone-Generation vorgestellt. Also kann ich dann meinen 16 kostenlos gegen das 17er tauschen? Also das sind durchaus Fragen, die es dann zu beantworten gibt. Naja, bleiben wir weiter in den USA, weil in Europa passiert gerade nicht so viel beim Thema AI. Ich habe eine Meldung mitgebracht, die ich so witzig finde und ich dachte erst, wirklich, das ist ein April-Scherz und ist es aber nicht. Also weil es nicht der 1. April ist, sondern es ist am 14. April announced worden. Es gibt nämlich von Google ein neues KI-Modell und das heißt Dolphin Jammer. Und Dolphin steht für Delfin, ist aber in dem Fall nicht ein Arbeitstitel, sondern dieses Modell, kein Spaß, soll dafür eingesetzt werden, um mit Delfinen zu kommunizieren und zu verstehen, wie Delfine untereinander kommunizieren. Und zwar, indem es die Klick- und Pfeif-Geräusche von Delfinen analysiert. Eingesetzt wird es im Wild Dolphin Project, welches seit 85, also jetzt seit, ich muss rechnen, 40 Jahre, genau, die Fleckendelfine auf den Bahamas, wieder was gelernt, erforscht und dort die ganze Zeit aufnimmt, also die Kommunikation aufnimmt. Und was ich total spannend finde, ist, dass dieses neue Modell, was Google in dem Fall gelauncht hat, nicht auf irgendwelchen Mainframes eingesetzt wird, sondern auf den neuen Google Pixel. Das heißt, die Forscherinnen und Forscher brauchen nichts anderes als ein Google Pixel, um diese Klickgeräusche zu analysieren. Also das ist Pixel 9, das aktuellste Gerät, aber ich glaube, im Vergleich zu diversen Nvidia-Grafikkarten durchaus erschwinglich. Und Google plant, das Dolphin Jammer, so heißt das Modell, noch dieses Jahr, also jetzt im Sommer, als Open-Source-Modell zu veröffentlicht wird. Und dann können halt auch alle anderen Forscherteams auf das Modell zugreifen, um, wer weiß, vielleicht können die irgendwann mit Delfinen tatsächlich sprechen.
Ja, das ist halt geil, ne? Also, dass das einfach Open Source ist. Das heißt, jede Meeresschutzorganisation, jedes Forschungsteam, aber auch jeder irgendwie ambitionierte Meeresbiologe, der WLAN auf seinem Boot hat, kann damit jetzt loslegen. Das ist schon gut. Ich finde es auch geil, dass du das gefunden hast. Ich habe es nämlich auch gefunden. Wir haben es beide in die Liste getan. Und ich dachte auch so, was ist denn das für ein Schwachsinn? Aber, ne, also alleine das Training finde ich total interessant, was da beschrieben wurde, dass die KI quasi das Sozialverhalten lernt, indem halt die Sprache zwischen Müttern und Kälbern quasi analysiert wurde oder Gefahrensituationen so ein bisschen analysiert wurden oder Spielobjekte etc. Und das Ganze läuft über so einen Unterwassercomputer, der dann diese KI-Geräusche quasi in diese Delfinfrequenzen ausgibt. Also ne, Google Translate für Flipper stand da, glaube ich, irgendwie als Überschrift, fand ich mega lustig. Und ich glaube aber, wenn wir es nach vorne uns mal anschauen, ich meine jetzt Delfine irgendwie nice, ja, aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, man entwickelt quasi andere KI-Sprachmodelle für andere Tierarten, also ich meine, das ist ja schon immer auch zu Hause, ne? Was will meine Katze mir sagen, was will mein Hund mir sagen, der fiebt, hat der Schmerzen, hat der Sehnsucht, das ist total spannend, ja, und ich glaube, es wird mit Walen und sowas anfangen, vielleicht irgendwie ne Blaufußtölpel oder der Waschbär im urbanen Raum, aber ich glaube, wenn du dir dann auch die Möglichkeit hast, auch wieder ein multimodales Tiermodell, ne, das Google Translate für alle deine Haustiere zu haben, dann ist das doch eigentlich total cool. Und die Vorstellung, dass KI mal dann irgendwie nicht nur ne, Börsenkurse oder Meetings optimiert, wie wir das immer versuchen, sondern einfach echte Artenverständigung, das ist doch was Tolles, oder?
Absolut. Ich glaube, es wird scheitern an der Kommunikation zwischen den Eltern und pubertierenden Kindern. Mhm. Also das ist sicherlich nochmal ein Level, was wir auch für KI wahrscheinlich
Endgegner.
Nicht lösbar ist. Endboss. Aber was ich total faszinierend finde, am Ende geht es natürlich um eine Vielzahl von Daten und Muster zu erkennen, wo wir als Mensch keine Muster erkennen. Und wenn wir jetzt mal weggehen aus dem Tierreich und der Kommunikation zwischen Tieren, und wir hatten das ja zwischendurch auch immer wieder in der medizinischen Anwendung, Hautkrebserkennung, überhaupt Krebserkennung, das sind natürlich so Sachen, wo ich dann schon sage, okay, das ist ein riesen Fortschritt, weil wir einfach diese Muster nicht erkennen, die aber dann eine KI erkennen kann. Und das ist natürlich ein wertvolles Fund bis hin zu, du kannst das ja nochmal ein Level weitergehen, ne? Das ganze Thema Energieversorgung, du hast ja ganz oft in der Vergangenheit immer wieder auch News mitgebracht, wenn es darum ging, diesen immensen Energiebedarf, der irgendwie gedeckt werden muss. Aber wie sieht die Energieversorgung der Zukunft aus? Ja, wir tun uns noch schwer. Es gibt so ein paar Dinger, so was ich, Fusionsreaktoren. Aber auch da kann uns natürlich KI helfen, wie gesagt, Muster zu erkennen, neue Methoden zu entwickeln, wo wir vielleicht gar nicht drauf gekommen wären.
Ja, ich habe die letzte Minute abgeschaltet.
Oder sie löscht uns aus.
In der Zeit, wo du halt schon wieder irgendwie die Zukunft prophezeit hast. Und ich denke mir nämlich gerade, wir haben nämlich jetzt auch nicht nur Kaninchen, sondern unsere Kaninchen haben, ne, kurzer persönlicher Spoiler, bevor wir sie natürlich kastriert haben, und das geht, sollte man schneller machen, als man denkt, waren sie schwanger und jetzt haben wir ganz viel neuen Nachwuchs, was mich jetzt eigentlich die erste Woche meines Urlaubs komplett beschäftigt hat, den Nachwuchs zum Leben oder am Leben zu erhalten. zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die Katze kann auch mit dem Hund darüber sprechen, was die Kaninchen wieder gemacht haben und dann auch mit denen sprechen, das ist doch mega. Dass wir quasi
die Katze und der Hund könnten sich absprechen, wie sie das Kaninchen am besten zubereiten.
Oder
ich glaube,
so.
Das ist dann eher das Schön, Thema. Ja, das ist das Thema. Genau. Freuen sich die Kinder. Boah, wir reden schon so lange. Was haben wir noch?
Wenn wir so über die schönen Sachen sprechen, habe ich noch eins, was ein bisschen mehr in Doomsday geht. Aber ich finde es auch immer wieder interessant, weil wir ja immer mal wieder auch so Militärszenarien hier aufnehmen, weil es ja schon auch, also man muss halt sagen, künstliche Intelligenz wird massiv im Pentagon und Co. bei Boston Dynamics für das ganze Thema Robotik und Co. genutzt. Und es gibt jetzt eine neue Meldung, dass die NATO sich auch mehr und mehr digital aufrüstet. Jetzt ist ja auch endlich dank Trump ordentlich Budget in der Kasse. Und natürlich arbeiten sie auch mit Palantir. Genauer gesagt tatsächlich mit einer Software namens MSS NATO. Entwickelt von diesem US-Unternehmen Palantir. Das ist ja auch kein Unbekannter, haben wir schon ein, zwei Mal halt hier darüber gesprochen, was Palantir so macht, auch im Rahmen mit Helsing und mit Robotics-Firmen im Rahmen der künstlichen Intelligenz. Aber Ziel dieses ganzen Systems ist es quasi, militärische Bedrohungen einfach viel schneller zu erkennen und dann in Echtzeit automatisiert zu analysieren und in Entscheidungen vorzubereiten. Also Dinge, wo du jetzt zurzeit quasi auf dem Schlachtfeld im War Room einfach hunderte von Analysten gleichzeitig brauchst, gerade wenn du verschiedene Fronten hast, wenn du zur See, zur Luft, Infanterie etc. halt irgendwie auch hast. Also wirklich Daten wälzen musst, die ganze halt mit Echtzeitdaten auch noch abzustimmen. Und das soll jetzt alles KI übernehmen und das ehrlicherweise in atemberaubendem Tempo. Ich glaube, der Deal hat nur 6 Monate gedauert. Das muss man sich mal vorstellen. So ein typischer Sales-Cycle in Defense-Tech sind irgendwie 3 bis 6 Jahre. Ja? Das hat jetzt irgendwie 6 Monate gedauert. Und innerhalb der nächsten 30 Tage, und ich glaube, die Meldung ist schon wieder irgendwie 3 Tage alt, will die NATO das System tatsächlich einsatzbereit haben und dann in den ersten Fronten wohl probieren. Und man muss sagen, das ist jetzt kein ganz neues Ding, sondern so der direkte Nachfolger von einem Projekt, Project Maven. Das hatten wir, glaube ich, im letzten Jahr einmal diskutiert. Das ist so dieses Drohnenmodell, also das quasi dieses hochumstrittene KI-Programm, Drohnenangriffe auf Basis von automatisierter Bildauswertung fliegen soll, ohne dass ein Mensch jemals drüber schaut. Da hat sich ja dann selbst Google rausgezogen, weil sie sich an ihren ursprünglichen Slogan Don't be evil erinnert haben. Und ich glaube, hunderte von Mitarbeitenden haben intern damals protestiert und gesagt, wenn ihr das macht, dann kündigen wir. Aber Palantir geht jetzt voll in dieses Business rein, ja, und die haben wohl jetzt schon 2,7 Milliarden Dollar eingesammelt, nur für dieses Thema. Und wir kennen das als Überwachungssoftware Gotham. Ich glaube, das haben wir auch mal irgendwann drüber gesprochen. Das wird in Hessen zum Beispiel von der Polizei eingesetzt. Aber ne, zurück zu dem Thema. Die Idee quasi, in Krisen und Kriegsgebieten Satellitenbilder zu nutzen, Lageberichte, Kommunikationsdaten, also alles, was hilft, schneller zu verstehen, was an der Front wirklich passiert und dann innerhalb von Sekunden zu analysieren, wofür Menschen Stunden oder Tage brauchen, wo du schon wieder eine ganz andere Gefechtslage hast und dann daraus Vorschläge wirklich für eine Truppentaktik, Truppenverschiebungen zu machen, wie es weitergehen kann, das ist tatsächlich sehr neu und kann dann natürlich ein Gamechanger auch für militärische Logik und auch Logistik sein. Ne, über ethische Diskussionen würde ich sagen, lassen wir hier einfach mal weg. Da würden wir uns sehr, sehr lange, glaube ich, hier verharren. Aber das Ganze, ich finde, wird ein Vorgeschmack sein auf das, was wir in Zukunft einfach öfter sehen werden. Nämlich, dass KI-Systeme nicht nur Wissen generieren, sondern dass sie quasi Verantwortung komplett verschieben. Und zwar vom Menschen zur Maschine oder zumindest zu einem Algorithmus, um halt einfach diese Bewertung auch einfach schnell in die Tat umzusetzen. Weil was bringt dir eine Echtzeit-Militär-Analyse, wenn du sie dann doch wieder von irgendwelchen Generälen treffen lassen musst, die sich wieder abstimmen müssen, sondern du wirst irgendwelche Rahmen festlegen, wo die KI einfach selbst entscheiden kann, anhand welcher Kriterien sie dann in der Gemengelage entsprechend auch eingreift. Ob das gut ist, muss jeder für sich selbst bewerten, aber ich glaube, es steht außer Frage, dass das genauso kommen wird.
Wir haben noch, ja, also ich habe jetzt auch mal die letzten 2 Minuten nicht mehr zugehört.
Du weißt, dass wir auch auf YouTube sind, ne? Das heißt, die User sehen, wenn du gerade halt dich irgendwie wieder durch irgendwelche Facebook-Sachen durchklickst und halt irgendwie...
Die sehen ja nicht, wohin ich klicke.
Nee, aber hocherfreut dein Lächeln. Während ich hier referiert habe über wirklich komplexe Militäranalytik, habe ich gesehen,
ich
wie du gerade irgendwie...
Halt, Memes habe ich gesehen.
Irgendwelche Katzenmemes, die angeguckt hast.
Ja, wie gesagt, ich kann ja nicht immer zuhören, wenn du was sagst. Das ist ja auch anstrengend.
Los, erzähl deine Tools.
Ja, geile Tools habe ich mitgebracht. Also erst einmal, ne, also vielen Dank bis hierhin. Wir haben irgendwie fast schon 1 Stunde voll. Wir hätten sogar, wenn ich auf die Liste gucke, noch mehr News. Aber wir wollen es ja nicht überstrapazieren, zudem es manchmal auch so sehr nerdige Themen sind. Aber ich habe in der Tat ein paar Tools mitgebracht, die ich gerne zum Besten geben möchte und insbesondere zwei. Ich fange an mit mit einem Tool mit dem wunderschönen klingenden Namen Rorg. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Rorg hört sich so ein bisschen wie ein Bürgerreiz an. Rorg.app. Was das Ding aber macht, ist super cool, weil du kannst dir von Rorg eine App erstellen lassen. Du kannst also sagen, okay, mach mir mal eine Banking-App für Gen Alpha, möglichst slim, mit soll so und so aussehen, das ist der Fokus. Und dann erstellt Rorg dir eine entsprechende App. Und vor allem zunächst einmal oder vor allen Dingen als Prototyp. Und du kannst sofort diese App dir auf deinem Smartphone anschauen. Die fühlt sich auch an wie eine native App und kann natürlich nichts, ist klar. Aber wenn es um das Thema Prototyping geht oder wenn man mal Ideen ausprobieren möchte, es reicht wirklich der Prompt. Mehr brauchst nicht. Einfach loslegen und ein Prompt schreiben und sich seine eigene App entwickeln kann. Das ist vielleicht auch was für dich, lieber Sascha, kannst du dir mal so eine eigene Dewald-App machen. Ja? Dich als Avatar zum Beispiel. So als Voodoo. Das wäre cool. So eine Art Voodoo-Sascha, wo ich dich pieksen kann. Das wäre was.
Ich muss dringend einen Sohn anrufen, dass er diesen ganzen Unsinn rausschneidet, den du hier verzapfst.
Ja. Dann habe ich ein zweites Tool mitgebracht. Das finde ich auch cool. Das heißt manus.im. Was ist Manus? Manus ist eigentlich das, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, also ein Agent, der aber nicht lokal auf deinem Rechner läuft, sondern in einer virtuellen Umgebung. Und was macht dieser Agent? Der verknüpft halt in dieser virtuellen Umgebung ganz, ganz viele Werkzeuge miteinander. Und was kannst du damit tun? Du kannst also einen klassischen Research-Auftrag geben, nach dem Motto, pass mal auf, das ist der Bereich, in dem ich mich beschäftige. Schau mal, was es da gibt. Und erstelle mir danach eine übersichtliche Webseite mit dem Ergebnis. Und diese Webseite, da sollen die und die Ergebnistypen drauf sein. Mach mir noch einen Filter da rein. Und dann dauert das 10 Minuten, 15 Minuten. Und du siehst auch in diesem Live-Fenster, wie er wirklich vorgeht. Ne? Also du siehst die jeweiligen Sources, die er anklickt, wo er hinscrollt, wo er draufschaut, wo er sich ein Bild zieht. Und stellt auch zwischendurch Nachfragen nach dem Motto, ich bin jetzt hier auf einer Webseite, wo ich nicht weiterkomme, soll ich den Schritt überspringen und lieber was anderes machen? Und dann bekommst du am Ende halt, wie ich finde, ein krasses Ergebnis. Ich habe dir ja diese eine Übersicht mal zugeschickt. Ich habe einfach mal gesagt, mach mal so eine Banking-App-Übersicht mit Bewertungen etc. pp. Und du kriegst eine Webseite, die kannst du so scheren und du hast halt einfach eine Übersicht über alle Banking-Apps in Deutschland mit App-Store-Bewertungen, mit Testergebnissen aus den unterschiedlichen Tests, die es so gegeben hat in den letzten Monaten. Und das als Übersicht, super Geschichte. Kann man sich kostenlos momentan anschauen. Es ist begrenzt, du kannst, glaube ich, nur 2 oder 3 Research oder Aufträge vergeben und dann kommst du oder musst du in so einen Starter-Plan gehen, aber um mal so ein bisschen was auszuprobieren, finde ich das eigentlich eine schöne Geschichte.
Sehr cool.
Ja, macht Spaß. Also es ist halt ein weiteres Werkzeug, ne? Also es ist jetzt nichts, was wir so noch nie gesehen haben, aber dieses All-in-One-Tool finde ich eigentlich ganz, ganz nett und auch gut gemacht. Dann habe ich noch ein kleineres Tool mitgebracht. Das geht so ein bisschen, das ist nicht ein bisschen, das geht in Bildbearbeitung. Recraft.ai, da ist der Name Programm. Man kann sich zunächst einmal Bilder erstellen lassen, sehr schnell und auf sehr gute Ergebnisse. Und das Problem, was wir oft haben bei Bildern, die wir erstellen lassen, die haben dann nicht das richtige Format. Die sind dann in 4:3, aber eigentlich bräuchten wir sie in 3:4 oder Hochkant oder in Landscape. Und das kannst du mit Recraft relativ schnell machen. Also du kannst Bilder sehr schnell in Anführungsstrichen manipulieren. Also es richtet sich an so ein bisschen an semi-professionelle, ich würde das Wort professionell weglassen, also eher an Menschen, die mal schnell ein Bild bearbeiten wollen. Kann man sich anschauen, eigene Bilder hochladen, Bilder erweitern etc. Ist eine nette Spielerei, nochmal ein Tool im Bereich der Bildbearbeitung. Genau, dann habe ich als letztes DeepSide. DeepSide ist ein Hugging Face Projekt, glaube ich. Wieso lasse ich das nicht aufrufen? Naja, ich muss den Link korrigieren. Was man da machen kann, ist sehr einfach Webseiten generieren. Also man sagt, pass mal auf, baue mir eine Webseite mit einem Autorennspiel und dann kriegst du halt sehr einfach einen Programmcode, JavaScript und da wird der Programmcode erstellt und du kannst dann direkt auf der Webseite ein kleines Rennspiel spielen. Du kannst natürlich auch sagen, mach mir einen kleinen E-Commerce-Shop. Es ist sehr simplifiziert, also du kriegst dann nicht die super gestylten Webseiten, aber du hast schon mal einen sehr guten Basiscode für die Web-Developer da draußen, die mal schnell irgendwie was machen müssen, ist das, glaube ich, ein cooles Werkzeug.
Cool.
Genau. Das sind die vier Tools. Org ist mein absoluter Favorit. Also ich fange jetzt ja an, Apps zu bauen, ja, und die Welt zu Org, ja, wie so ein Bürgerreiz. Packen wir wie immer alles in die Shownotes.
Ja, ich glaube, ich werde ein bisschen mit Manos rumspielen. Ich glaube, das kann viel. Aber wie du sagst.
Das hört sich komisch an, wenn du das sagst, aber egal.
Ich glaube, es ist gut, das Ende einzuläuten. Nach einer Stunde. Wir nehmen ja gleich noch eine Mini-Folge auf, weil vielleicht für alle, die jetzt überhaupt noch zuhören, wir haben voll viel Feedback bekommen, dass User oder also Hörerinnen und Hörer offenbar in den letzten Folgen des letzten Jahres offenbar nicht unsere Ankündigung mitbekommen haben, dass wir zu Permanent Banking gewechselt sind. Und deswegen machen wir jetzt nochmal eine kleine eine Mini-Folge auf dem alten Kanal. Für alle die von euch, die das jetzt hier hören, ihr braucht es nicht zu machen, ihr braucht die auch nicht zu hören.
Ich frage mich gerade, warum du das ankündigst.
Ich rede mich gerade warm dafür, mein Lieber.
Ach so, ich verstehe.
Nee, aber also tatsächlich, ich finde das total spannend, weil ich war der Meinung, also wir haben es so oft und so ausführlich halt irgendwie gesagt, dass es einfach niemandem nicht auffallen konnte. Aber es gibt mindestens 20 Leute, die uns in den letzten tatsächlich 2 Wochen irgendwie angesprochen haben, sogar irgendwie aus der engen Familie, was ich auch so ganz spannend finde. Im Sinne von,
ach, die Intro immer skippen. Die skippen diese langweilige Intro, die du immer gemacht hast. Und da haben wir es ja gesagt und dann haben die das nicht mitbekommen.
Alter, die langweilige Intro, die ich immer gemacht habe, das ist so eine Lügenpresse. Ich lasse das mal auswerten von Permanent Banking, welche Intros hier geskippt werden und welche nicht. Und bevor du dich jetzt in Rage redest, herzlichen Dank.
Bedanken
wir uns. Genau, wir bedanken uns so. Das machen wir jetzt auch ganz kurz nur. Habt nämlich genug von uns. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin mit neuen News. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr an Fintechs, Banking und Financial Services News. Wir haben eine E-Mail, wenn ihr uns erreichen wollt, hello@unpluggedpodcast.de und ich glaube auch Mikes kleine Würstchenbude @permanentbanking.de. Schreibt uns Kritik, Feedback, Wünsche, aber auch wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen, wenn ihr eine neue Doomsday-Folge hören wollt. Wir sind für euch da und wir haben Lust auf eine geile nächste Folge. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.